Ich habe das nie so richtig realisiert, dass ich jetzt eigentlich, so wie letztes Jahr mit meiner Erfolge, dass ich eigentlich da schon wirklich an der Weltspitze war.
Hallo und herzlich willkommen bei Bründl bewegt, deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und vielen Magic Moments rund um die Themen Sport, Vitalität und Achtsamkeit. In unserer dritten Podcast-Reihe Weltmeisterlich sprechen wir mit 6 außergewöhnlichen Athletinnen und Athleten, die wahrlich weltmeisterlich sind. Lass dich inspirieren von ihren einzigartigen Wegen und lerne, was es braucht, um weltmeisterlich zu sein. Nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Ja, und heute bei unserem Bründl-Weltmeisterlich-Talk ist zu Gast Österreichs größte Nachwuchshoffnung und darüber hinaus schon etabliert in der Weltspitze und Weltklasse, Anna Gandler. Anna, servus, hallo.
Hallo.
Anna, es regnet heute draußen. Ist das ein Tag, wo du lieber trainieren würdest oder wo du schon auch gerne so ganz locker drauf losplauderst?
Nein, ist echt gerade total fein bei dir, richtig schön gemütlich da in deinem Wohnzimmer. Jetzt bin ich echt, ich komme gerade vom Training nämlich heute am Vormittag. Es hat halt richtig waschelt, deshalb genieße ich es jetzt bei dir da ganz in Ruhe.
Also unser Bründl-Wohnzimmer von der feinsten Seite. Anna, ich habe das heute so ein bisschen geplant, dass wir über verschiedenste Themen plaudern, aber natürlich lass uns über Kindheit, über Training, über Sport natürlich auch plaudern. Du kommst ja aus einer Familie, wo der Papa sehr erfolgreich als Sportler war, Markus Gandler, wo die Mama beim österreichischen Skiverband arbeitet, die Katrin. Also Folge dessen musstest du ja fast Wintersportlerin werden. Oder?
Ja, es war eigentlich gar nicht so offensichtlich, dass ich Sportlerin werde, weil der Papa, also ich habe Geige auch gespielt, war da eigentlich auch recht begabt, würde ich jetzt einmal sagen. Und der Papa, im Papa war es eigentlich immer lieber gewesen, ich bleibe bei der Musik, weil er hat halt einen Spitzensport durchgemacht und er weiß, das hat positive, aber auch viele negative Seiten. Und hat mir eigentlich immer eher davon abgeraten. Und ich hab's mir aber, ja, ich bin ein Sturschädel. Ich hab's mir eingebildet und wollte Weltmeisterin werden und Olympiasiegerin. Und ja, deshalb bin ich dann auch beim Sport geblieben.
Und in diese Richtung bist du eh unterwegs. Du warst aber nicht immer eben im Wintersport unterwegs, sondern ich habe mir sagen lassen, du warst eine sehr, sehr gute Leichtathletin, übrigens auch deine Schwester. Ihr wart, glaube ich, sogar da beim 7-10-Kampf oder Wettkampf vom Dr. Günther Werthner, ehemaliger Superstar im österreichischen Zehnkampfwesen, wart ihr dabei und auch sehr talentiert.
Ja, genau, Zehnkampf haben wir auch gemacht, Schwester und ich. Hat mir persönlich auch viel Spaß gemacht. Es war halt schon ganz ein anderes Sportart jetzt wie das Biathlon. Also es war schon, mir kommt oft vor, nur ein bisschen strenger fast. Ich kann mich erinnern, ich bin da einmal, ich glaube, das sind mir gleich 2 Runden, also ich glaube 800 Meter Lauf. Und da hat mir die Mama was eingegeben zum Trinken. Und dann hab ich danach voll Anschiss gekriegt, weil das nicht erlaubt ist. Und ich war da aber vielleicht 7, 8 Jahre alt. Also es ist da wirklich schon sehr schnell, voll professionell zugegangen. Und dann hat mir das irgendwann nicht mehr so Spaß gemacht. Und deshalb bin ich dann eigentlich auch beim Biathlon geblieben. Aber es war schon eine echt eine coole Erfahrung. Und meinen Eltern war es halt gerade wichtig, dass ich mehrere Sachen probiere. Ich meine, für mich war es immer klar, ich werde Biathletin werden. Aber ich glaube, gerade wenn du jetzt eben ja in dem Alter von 6, 7, 8 Jahren, da sollte man einfach mal alles ausprobieren, was auch einfach auch für ein, ich sage mal, für die Weiterbildung, auch für den Kopf einfach ganz wichtig ist. Ich war zum Beispiel auch im Tanzbereich aktiv, also habe Stepdance und Jazzdance gemacht, also wirklich von Musik bis Sport alles ausprobiert.
Wann war diese Zeit, wo du dich dann wirklich in den Wintersport beziehungsweise eben auch in den Biathlonsport verliebt hast? Der Papa war Langläufer, Olympiamedaillengewinner, Weltmeister, war aber dann unter anderem auch ein sportlicher Leiter von den Biathleten. War das diese Zeit, wo du mit Biathlon in Kontakt getreten bist?
Ich meine, durch den Papa bin ich zu dem Sport gekommen. Also ich bin mit 2 Jahren schon auf die Ski gestanden. Durch den Christoph Sumann. Ist ein guter Freund von uns, ist auch mein Firmenpate, durch den bin ich nicht dann aufs Biathlon gekommen. Und ja, irgendwann hat man sich dann entscheiden müssen, ab einem bestimmten Alter, muss man sich dann doch spezialisieren auf eine Sache. Und für mich war es dann einfach irgendwann klar, ich habe dann mein erstes Gewehr gekriegt und natürlich als achtjähriges, neunjähriges Mädchen, wenn du dann da dein erstes Gewehr hast, ja, das ist halt ganz was Besonderes. Und dann bin ich ja irgendwann dabei geblieben. Ja.
War ein guter Taufpate der Sumi, hat schöne Geschenke abgeben.
Auf jeden Fall, ja. Sumi Firmpate ist er, ja. Ja. Also ja, bin ich sehr happy mit dem Sumi.
Die Schwester übrigens war ja auch Sportlerin, ist mit jungen 13, 14 Jahren nach Norwegen gegangen, ist übrigens die jüngere von euch zweien. Wäre das für dich auch was gewesen, so weit wegzugehen, alleine Schule zu gehen? Oder würdest du sagen, da hat sie einen anderen Charakter und war vielleicht sogar cooler?
Nein, meine Schwester, wir sind ganz, ganz verschiedene Menschen. Meine Schwester ist eher so der Freigeist und ich bin die, die gern daheim bleibt. Also es war schon sehr bewundernswert, dass sie den Weg so gegangen ist, weil es war echt kein leichter Weg. Bei ihr ist es nämlich darum gegangen, ob sie jetzt gleich wie ich Internat geht. Das wollte sie aber nicht so wirklich und dann hat sie sich eben für ein Auslandsjahr in Norwegen entschieden. Ich glaube, sie war damals, sie kann Blödsinn erzählt, 13, 14 sowas. Also sie ist schon recht jung. Ich hat's mir nie traut. Ich habe extrem schon mit Heimweh kämpfen gehabt in Stams, also im Internat. Obwohl es eigentlich nur eine halbe Stunde von mir daheim weg ist. Also ich glaube, Norwegen, Auslandsjahr wäre zwar cool, jetzt im Nachhinein würde ich sofort machen, aber ich glaube, damals hat ich es nicht geschafft.
Du bist Stams gegangen, allerdings nicht fertig gemacht. Hast dann sehr viel out of the box trainiert, eben unter anderem auch Minpapa. Warum hat das in Stams nicht funktioniert? Beziehungsweise, wie war es für dich dann zu trainieren mit dem Papa? Und die ganze Geschichte da mit out of the box, eigene Trainings, eigenen Trainer, vielleicht auch nicht im Team trainiert. War das schwierig für dich?
Stams, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich muss eigentlich so mal anfangen, wie ich schon gesagt, ich habe extrem mit Heimweh kämpfen gehabt. Also für mich war das Internat einfach immer ein Ort von Anfang an, wo ich mich einfach nie wohl gefühlt habe. Es ist zwar besser geworden, ich habe dann auch Freunde kennengelernt, weil wie ich Stams gekommen bin, ich habe eigentlich niemanden kennt. Und war dann irgendwann mit einer Langläuferin gut befreundet, wir waren auch gemeinsam im Zimmer. Und im zweiten Jahr ist sie dann von der Schule gegangen. Und dann war das für mich auch wieder ziemlich schwer. Ich war dann allein im Zimmer, bin dann doch eher ein Mensch, der ja introvertiert ist. Also öffne mich jetzt nicht so nach außen und bin nicht jetzt die gleich wieder neue Freunde und so findet. Von dem her war Stams immer für mich so ein Ort, muss jetzt nicht unbedingt hin oder habe ich mir immer schwer getan, dass ich am Sonntag am Abend wieder anreise und weiß, ich bin jetzt wieder bis Samstag dort. Ich finde aber Stams grundsätzlich finde ich gut. Also ich muss echt sagen, dass die ersten Jahre einfach mal Disziplin einkriegen, das war für mich schon ganz wichtig. Einfach so ein Lernrhythmus, Trainingsrhythmus. Aber ich muss sagen, dann irgendwann, wo ich halt 18 geworden bin, war mir das dann einfach zu viel. Also ich wollte dann irgendwann auch mein eigenes Leben bestimmen. Ich wollte bestimmen, wann ich lerne, wann ich trainiere. Und habe plötzlich auch mit Krankheiten zu kämpfen gehabt, also jetzt nichts Schlimmes, aber halt immer so Verkühlungen. Und es war für mich einfach so ein Zeichen, okay, es passt irgendwas nicht. Für mich ist das Umfeld einfach etwas, was das Wichtigste ist. Und wenn das Umfeld nicht passt, dann sage ich, kann man keine Leistung bringen. Und das war dann eigentlich dieser entscheidende Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich höre auf mit Internat und mache alles selbstständig. Bin dann in die Abendschule gewechselt. Oder eigentlich zuerst nur andere Umwege, zuerst habe ich nur Externistenmatura probiert in Salzburg, alles Mögliche. Und dann eigentlich auf die Abendschule bin ich dann gekommen. Und das muss ich echt sagen, habe ich überhaupt nicht bereut, die Entscheidung, weil ich dort selbstständig war. Ja.
Klingt nach einer sehr, sehr konsequenten Dame. Bist du sehr, sehr konsequent?
Ja, ich habe eh schon gesagt, zuerst, ich habe einen Sturschädel, ich gehe meinen Weg. Ist vielleicht nicht etwas, ich mache es vielleicht oft jemandem nicht immer gleich recht. Also, wie sage ich jetzt richtig? Ich bin halt stur einfach, gehe meinen Weg und vielleicht passt es auch nicht immer jedem, aber ich denke mir immer, okay, es muss mir passen, es muss mir gut gehen, ich muss mich dabei wohlfühlen. Und gerade im Leistungssport finde ich das einfach wichtig. Es muss einfach, dass du in den Spitzensport kommst und bis ganz nach oben kommst, Das muss einfach alles zu 100% passen, sonst funktioniert es nicht.
Spitzensport ist Business und du bist die eigene Chefin von dir und genau. Dementsprechend muss es so sein, wie es dir wahrscheinlich eben am besten gefällt, wie du eben das beste Gefühl hast. Weil wir ja ganz kurz natürlich auch die Karriere jetzt streifen. Du hast dann sehr, sehr früh eigentlich große Erfolge gefeiert, Juniorenweltmeisterin, bei Europameisterschaften ganz vorne gewesen. Wann ist dieser Traum für dich Realität geworden, dass du sagst, okay, ich kann es wirklich in dem Sport Biathlon, wo unglaublich viele Nationen dabei sind, schaffen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da immer noch, also mich kommt immer noch vor, dass der Traum noch so weit weg ist, obwohl ich eigentlich jetzt schon mittendrin bin im Weltcup. Ich habe das nie so richtig realisiert, dass ich jetzt eigentlich, so wie letztes Jahr mit meinen Erfolgen, dass ich eigentlich da schon wirklich an der Weltspitze war. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, muss ich jetzt auch sagen. Ich bin eigentlich nie zufrieden mit dem, was ich erreiche. Also ich bin am Anfang zufrieden, aber dann denke ich mir, okay, es war noch mehr gegangen. Von dem her so richtig realisiert, habe ich es eigentlich noch gar nicht wirklich, dass ich jetzt wirklich schon im Weltcup bin und da jetzt fix mitlaufe, weil ich mir einfach immer wieder andere Ziele setze und denen wieder erreichen will.
Du hast aber letztes Jahr eben diese Ziele gesetzt, du möchtest bei einer Siegerehrung dabei sein, das hast du geschafft, beim Biathlon werden ja die ersten 6 prämiert, du hast 5. Plätze, du hast 6. Plätze, du hast ein unglaubliches Finale in Soldier Hollow und in Kenmore abgeliefert, also spätestens da bist du wirklich angekommen in der Weltspitze, aber ist das nicht der Sport im Allgemeinen, das was gestern war, heute ja nicht mehr wahr ist, ist das das Harte gleichzeitig aber auch irgendwie sogar das Schöne?
Ich weiß nicht, ob's gut oder also ob's positiv oder negativ ist. Aber ich bin halt, wie du sagst, ich habe mein Ziel eigentlich erreicht, sollte eigentlich zufrieden sein. Dann sehe ich aber wieder, okay, es ist da echt um Sekunden gegangen, dass ich auf das Podest laufe. Und ich kann mich noch erinnern, die Saison davor war mein Ziel, in die Top 10 zu laufen. Bin dann auch beim letzten Rennen, glaube ich, 7. geworden beim Massenstart in Oslo. Und habe eigentlich mein Ziel erreicht und habe mich dann den ganzen Sommer darüber geärgert, dass ich jetzt die 6., das war aber glaube ich damals die Denise Herrmann, die 6. geworden ist, dass ich die Denise nicht mehr eingeholt habe. Also ich bin irgendwie dann auf einmal, ich bin zufrieden zuerst, aber dann irgendwie denke ich mir, boah, es war doch noch was gegangen. Und deshalb ist es wieder gleich. Ich habe eigentlich mein Ziel erreicht, 4-mal sogar, habe aber gesehen, das Podium ist nicht weit weg. Und ärgere mich jetzt wieder drüber, okay, warum jetzt der eine Fehler da nur am Schluss? Dann weißt ja, ich meine, im Bier dann sagen wir oft, wenn die Ware hat die. Aber ja, ob es gut oder negativ ist, ich weiß es nicht. Aber es motiviert mich auf jeden Fall, dass ich nächstes Jahr dann das Podium dann endlich erschaffe.
In dieser heurigen Saison, genau, wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja vielleicht eine Motivation. Trotzdem soll man auch mit dem Erreichten, vor allem wenn man eh das Ziel erreicht hat, in diesem ersten Moment auch zufrieden sein. Du hast mehrfach schon das Wort Sturschädel beziehungsweise ja ehrgeizig in den Mund genommen. Ich kann mich erinnern, 2021, da waren die Juniorenweltmeisterschaften in Oberdiljach. Ich war drin, habe zugeschaut, du warst Medaillenkandidatin, hast auch schlussendlich dann eine Medaille gewonnen, aber an dem Tag eben nicht und ich habe dich dann in der Prärie laufen gesehen, total verweint und immer noch weinend, das heißt ehrgeizig und dann sehr unzufrieden mit dir, wenn du Ziele nicht erreichst?
Ja, sehr. Das ist aber etwas, wo ich ja jetzt wirklich dran gearbeitet habe, weil ich muss echt sagen, ich bin vielleicht da in jungen Jahren oft ein bisschen verwöhnt worden, weil ich einfach wirklich gut war in dem, was ich gemacht habe, schon sehr jung und meistens am Stockerl oben war. Und ich glaube persönlich, dass ich einfach nie richtig so das Verlieren gelernt habe einmal. Und dass es einfach einmal Wochen oder Rennen geben kann, da wo es wirklich ganz daneben geht. Das habe ich irgendwie... Ja, es ist ja dann auch nur das Corona-Jahr gekommen, da sind wir ja dann sogar aufgestuft worden. Also ich war dann nicht mehr in dem Junioren-Bereich, sondern habe auf einmal die ganz Großen mitlaufen müssen. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, es geht so weiter mit meinen Leistungen und Ergebnissen. Und das war das Jahr, wo dann in Oberdiljach, das war das einzige Junioren-Event, was wir gehabt haben. Und da muss ich dann echt sagen, da war natürlich Medaille klar das Ziel, vor allem daheim. Und ja, durch das, dass ich war einfach so nervös. Und das hat mir dann ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, einfach meine Nervosität. Da habe ich dann meine Leistung nicht mehr abrufen können und muss heute noch oft an die Rennen zurückdenken. Weil grundsätzlich muss ich dann schon sagen, aus dem habe ich fast am meisten gelernt. Das, was man auch am meisten in Erinnerung bleibt vor die Rennen. Das Jahr davor bin ich nur Jugendweltmeisterin geworden und das Jahr drauf waren auch keine schlechten Ergebnisse, aber es war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber es ist das, wo ich am meisten gelernt habe.
Du hast gesagt, du hast auch an dem gearbeitet, sprichst auch deine Nervosität an. Ich habe jetzt gerade einen Podcast über Dirk Nowitzki gehört. Sagt der Dirk Nowitzki was?
Nein, sagt man
nicht. Ist ein Basketball-Superstar, der aber schon in Rente ist als Sportler. NBA-Star, bester Basketballer ever in Deutschland. Und der hat zum Beispiel gesagt, seine Nervosität hat er teilweise verarbeitet, indem er bei einem Freiwurf, 7-Meter-Wurf oder Freiwurf zum Beispiel innerlich gesungen hat. Was machst du, wenn du extrem nervös bist, beziehungsweise vielleicht beim Schießen nicht so triffst, wie du dir das selber vorstellst? Wie probierst du, den Fokus zu finden?
Ich versuche hauptsächlich viel über Atmung, weil ich merke schon, wenn ich nervös bin, dann fange ich ja ganz schnell zu atmen an. Da kann man recht viel tun, gerade im Schießen. Ich versuche einfach auch daran zu denken, dass ich meinen Rhythmus durchziehe. Also man hat beim Schießen ja so hinlegen, einhaken beim Schießriemen. Das sind so viele, das eigentlich automatisch im Kopf abläuft, diese ganzen Steps, die wir da machen. Aber man muss sie doch dann manchmal wieder herholen. Und vor allem, dass man an was anderes denkt. Weil wenn du an deine Steps denkst, dann kannst du nicht negativ gleichzeitig denken. Und es ist zwar nicht immer so leicht, weil es kämen dann schon immer wieder so negative Gedanken hereingeflogen. Aber ja, wenn man es schafft, dann steht da meistens die Nuller da. Aber ja, es ist leider nicht immer so leicht.
Anna, jetzt abseits von deiner Karriere, welche sportlichen Ereignisse, die du vielleicht am Fernseher gesehen hast, die du live gesehen hast, fallen dir sofort ein? Große Ereignisse, aber vielleicht auch Niederlagen vor irgendwelche Sportler. Gibt es da irgendetwas, was da sofort einfällt?
Jetzt momentan, jetzt nach Olympiade, der Mondo Duplantis, bin ja ein Riesenfan von ihm. Das war schon sehr beeindruckend, was er gemacht hat. Also wenn ich jetzt nur an andere Sportler denke, muss ich echt sagen, ich denke hauptsächlich an die Erfolge, nie jetzt an so Misserfolge. Ich bin auch schon ein großer Fan von so Ausnahmetalenten wie Duplantis oder jetzt der Schwimmer, sag gleich, wie heißt der?
Ich weiß, der französische Schwimmer, was so eher Leo Marchand, ja.
Das sind für mich echt coole Typen, einfach die sehr bewundernswert sind. Die schaue ich mir richtig gerne an, ja.
Da gibt's eher eine gute junge Tirolerin. Duplantis ist ja der Hochspringer, der Weltrekordmann. Da gibt's die Magdalena Rauter, sagt
genau.
Ihr die was, ja?
Ja. Ich habe sie nicht persönlich kennengelernt, aber man liest momentan viel früher in der Zeitung. Meine Eltern haben sie ja mal bei irgendeiner Ehrung sprechen gehört und die waren gleich voll beeindruckt und haben gesagt, wow, so ein cooles Mädel und richtiger Taffe. Also würde mich schon mal freuen, sie ja persönlich kennenlernen. Ja.
18-jährige Innsbruckerin, genau. Bei der Sport, die Rolle Sportgala hat sie da
genau,
so gut
da
geredet.
Klar, ja.
Also das sind zum Beispiel welche, auf die du aufschaust. Wir schauen gefühlt jetzt auf die österreichischen Biathletinnen mehr auf wie auf die österreichischen Biathleten. Also ihr habt definitiv das Potenzial, da in den kommenden Jahren eh auch mit der Lisa und mit all jenen da richtig abzuräumen. Ist eine Einzelmedaille mehr Ziel wie eine Teammedaille? Wahrscheinlich schon, aber die Möglichkeit, eine Teammedaille zu holen in der Zukunft, ist gar nicht mal so klein, oder?
Auf jeden Fall. Also gerade im Team glaube ich, dass wir jetzt sowieso in Zukunft oder hoffe beziehungsweise schon große Chancen haben. Wir haben jetzt eine Andexa Anna, die nachkommt, jetzt auch die Rotschopf-Lea, die letztes Jahr gekommen ist, dann die Lisa sowieso. Also ich glaube, wir werden in Zukunft echt ein gutes Team haben. Es ist egal, ob Einzelmedaille oder Teammedaille. Einfach eine Medaille war ein Traum. Was natürlich mega war bei einer WM dann natürlich auch gleich. Also jetzt momentan ist einmal es ist so schwierig, ob man jetzt beim Biathlon Team Einzel, es ist ein Einzelsportart, das ist so, bleibt da so beim Biathlon. Von dem her, man freut sich schon über beides, aber man möchte halt natürlich auch beides erreichen.
Ja. Da gibt's so die Anna Juppe, die Dunja Stotz, die Lara Wagner. Also wir haben im österreichischen Biathlon-Sport sehr, sehr viele sehr tolle und talentierte Mädels.
Auf jeden Fall.
Eben du bist da mit der Lisa jetzt die Anführerin und trotzdem gibt's bei dir immer wieder das eine oder andere Problem, vor allem mit dem Immunsystem. Auch heuer im Sommer war es wieder so. Stimmt's, wenn ich sage, es ist ein bisschen deine Achillesferse, das Immunsystem?
Ja, auf jeden Fall. Mein Immunsystem ist leider, warum immer, sehr schwach. Zieht man leider oft einen Strich durch die Rechnung. Was sehr schade ist, weil ich glaube, ich sicher, so wie jetzt zum Beispiel nach Weihnachten, da erwischt es mich oft, da komme ich halt dann schon oft in ein Loch rein, was mich schon sehr ärgert, weil es echt schwer ist, sich da wieder rauszuziehen. Und ich glaube, dass einfach wirklich viel mehr möglich wäre, wenn ich einmal im Winter oder zum Beispiel im Herbst einfach mal fit bleiben würde. Mittlerweile jetzt die Saison habe ich schon wieder 3 Wochen gesammelt an Krankheitstagen. Mal schauen. Also ich hoffe nicht, dass es mich weit zurückgehauen hat. Aber ja, man kann es leider jetzt noch nicht wirklich sagen, glaube ich.
Aber wie schwierig ist es gerade im Spitzensport, wenn du das Gefühl hast, okay, das ist meine Achillesferse und mich erwischt es immer wieder, ist da ein entscheidendes Wort Akzeptanz zu akzeptieren, es ist jetzt so und ich darf und kann mich nicht immer fertig machen, wenn ich krank bin, weil das hilft mir auch nicht, sondern ganz im Gegenteil, das wird wahrscheinlich alles noch ein bisschen schlechter machen.
Ja, da muss ich echt sagen, da bin ich nur sehr schlecht, weil ich es einfach nie akzeptieren will. Ich gebe Ruhe, es nutzt dann eh nichts, aber die ersten 2 Tage sind für mich schon immer so, warum jetzt ich schon wieder, warum jetzt überhaupt schon wieder? Mein letztes Mal, jetzt hat es mich habe ja Mittelohrentzündung gehabt und 2 Wochen später habe ich Corona gehabt. Dann denke ich mir, ich muss doch auch irgendwann einmal ein gutes Immunsystem aufbauen, wenn man eh schon so oft krank ist. Und was natürlich auch jetzt nur dazu kommt, so mit Leuten sich treffen und so weiter, das spielt sich halt bei mir jetzt momentan einfach nicht, weil es einfach überall die Gefahr ist, dass irgendjemand, keine Ahnung, Corona hat oder das auch nicht einmal spürt vielleicht. Und das ist einfach immer ein bisschen so, ist schwieriger, dass ich mich jetzt schon abschotten muss eigentlich, dass ich gesund bleib. Und wenn ich dann krank wäre, einfach akzeptieren, okay, jetzt ist es so und es nutzt eh nichts und du kurierst jetzt aus und ja, dann geht's wieder weiter.
Hast du da jemanden, mit dem du mental arbeitest?
Auf jeden Fall, also ich arbeite schon mental, jetzt nicht wirklich wegen dem Thema, aber wird vielleicht in Zukunft auch ein Thema sein. Genau.
Aber du bist so ein Strahlemensch. Wir sprechen dann eh noch über deine Stories auf Instagram. Da kommt so viel Positives rüber. Wenn du das jetzt so erzählst, dass man sie abschotten muss, ist da teilweise auch die Leichtigkeit des Seins ein wenig, ich will jetzt nicht sagen verloren gegangen, aber manchmal nicht zum Greifen bei dir?
Ich habe eh schon mal kurz erwähnt, ich bin ja grundsätzlich jetzt ein Mensch, der jetzt nicht so wirklich in die Öffentlichkeit gern geht. Aber es kommen halt dann schon oft so Termine vor und zu, wo man sich denkt, boah, war jetzt schon cool, den wahrzunehmen, zum Beispiel Sponsorentermine, was ja wichtig ist, dass man sich für die Sponsoren Zeit nimmt. Aber man weiß halt auch immer im Hintergrund, okay, da sind viele Leute, viele Menschen, die können vielleicht da eventuell, keine Ahnung, verkühlt, verschnupft, was auch immer sein. Und dann einfach mal, ja, man muss dann einfach einmal Nein sagen. Und das bin ich auch, das tue ich auch ungern, weil ich jeden Termin, den ich wahrnehmen kann, nicht mehr gern war. Und ja, viele, glaube ich, verstehen es ja dann oft nicht, wenn man sagt, ja, es tut mir leid, ich kann nicht, weil ich muss fit bleiben. In die meisten Sportarten ist das eigentlich eher, ich sage mal in Anführungszeichen, egal. Zum Beispiel jetzt bei den Skifahrern, wenn der jetzt einen Schnupfen hat, der kann trotzdem vielleicht das Rennen noch fahren. Aber bei uns Ausdauersportler ist einfach die Gesundheit so wichtig. Und ich glaube, das verstehen dann auch die wenigsten, warum wir uns da dann also abschotten, warum wir zum Beispiel Masken tragen im Winter oder warum wir die Hände desinfizieren die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist für die meisten aber wirklich schwer nachzuvollziehen.
Einer, der aber relativ nahe rankommt zu dir, ist auf alle Fälle dein Freund, der Emilier Claude, französischer Biathlet, großartiger Biathlet übrigens auch. Und ich möchte jetzt ein bisschen so über dieses österreichisch-französische, über Gegensätze sprechen, beziehungsweise was ist vielleicht in Frankreich oder in Österreich besser. Wenn du jetzt Frankreich und Österreich vergleichst, was fällt dir da als allererstes für die Franzosen, für die französische Gesellschaft positiv auf?
Aber Selbstständigkeit. Das muss ich echt sagen. Da können wir sicher viel lernen bei den Franzosen. Ich meine, die Franzosen sind grundsätzlich schon eher chaotisch, was jetzt so Training und so weiter angeht. Aber was sie einfach lernen, ist, selbstständig übers Training nachzudenken und einmal selbstständig trainieren. Es ist so, wenn man dort trainieren geht, erstens, der Schierstand ist für alle offen. du gehst hin, holst dir deine Matten, dann ist da ein Glasel für alle und du schierst. Und wenn es wurscht, ob ein Trainer mit ist oder nicht. Bei uns ist das immer organisiert, bei uns ist immer ein Trainer da, es ist immer wer, der durchs Glasel schaut. Ja, es ist eigentlich immer jemand da, der dir hilft, aber das ist eben ganz wichtig, finde ich, dass man manchmal, so wie das die Franzosen machen, einfach mal sich mit sich selber beschäftigt, so was du eben selber durchschaut, wo habe ich nicht hingeschossen.
Das heißt, du hast schon was gelernt dadurch, oder? Dass es nicht selbstverständlich ist, dass auch immer jemand beim ÖSV zum Beispiel dabei ist.
Genau, ja. Finde ich auch wichtig, weil zum Beispiel sie haben ihre Trainingskurse, da sind sie mit dem Team dabei. Aber wenn sie dann außerhalb vom Trainingskurs fahren, sie heim und selbstständig. Und bei uns ist halt schon der Unterschied, dass wir einfach eigentlich immer, also ich bin da jetzt eine Ausnahme, aber bei uns ist eigentlich schon immer jemand da, immer ein Trainer da. Und das ist halt schon der große Unterschied bei Ihnen. Ja.
Bei den Olympischen Spielen, du hast vorher auch die beiden Sportler angesprochen, ist eine extreme Lebensfreude jetzt rübergekommen. Und da sagen aber viele, dass die Franzosen was Neues wieder entdeckt haben durch die Olympischen Spiele. Kannst du das bestätigen?
Wie meinst du das, was Neues entdeckt?
Ja, indem, dass sie einfach diese Freude so rausgelassen haben. Mhm. Man hat immer wieder gehört, das war ein neuer Step jetzt auch wieder für die französische Bevölkerung, weil ja doch nicht alles so glatt gelaufen ist, vielleicht politisch, gesellschaftlich, dass es doch sehr viele Gegensätze, reich, arm, ganz extrem gibt.
Ja, grundsätzlich Frankreich, man hat vielleicht oft immer noch ein bisschen so Vorurteile, was Frankreich angeht, aber ich muss schon sagen, die bemühen sich mittlerweile schon sehr, auch was jetzt so Sprache und so weiter angeht, also sie probieren es jetzt auch mit Englisch und so weiter, also die Franzosen sind grundsätzlich sehr freudige Menschen, auch wenn sie nicht immer so den Eindruck vielleicht machen, aber was sie jetzt da in Paris gezeigt haben, ich glaube so, das spiegelt da Frankreich wieder, also so sind sie einfach, sie wollen halt alles 100% machen und das auch dann gescheit machen, ja, auch wenn es vielleicht auch manchmal ein bisschen chaotisch ist, aber ja, es funktioniert bei ihnen. Ja.
Was mir so imponiert bei den Franzosen, das sieht man auch bei euch bei den Biathlon-Rennen zum Beispiel in Le Grand Bornand, oder? Ja. Wie inbrünstig sie die Marseillaise singen, also die französische Hymne. Wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit uns Österreichern, bei uns singt irgendwie keiner so extrem mit oder so emotional. Jetzt ist aber unsere Hymne eigentlich, die besingt schon den Stolz, den wir haben dürfen auf Österreich. Die französische Hymne ist sehr, sehr, schon ein bisschen kriegerisch veranlagt und trotzdem wird da mit Inbrunst gesungen. Ist der Franzose stolzer auf sich und auf sein Land wie der Österreicher?
Auf jeden Fall, würde ich schon sagen, ja. Mhm. Also auch wenn er jetzt bei uns daheim ist und es läuft jetzt gerade bei Olympia, ist die französische Hymne sehr oft gelaufen, ja, dann steht er gleich auf und singt mit. Das wird bei uns, vielleicht bei uns werden nicht einmal alle gescheiten Decks kennen, jetzt auch, vielleicht blöd gesagt, aber das wirklich, das kann von klein auf, kann das jeder, diese Hymne, und das singt auch jeder mit. Also es ist echt interessant, aber sie sind auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf ihr Land. Ja. Mhm.
Sind wir das nicht? Oder weniger? Und warum glaubst du, wenn es so ist?
Ich kann es mir jetzt auch nicht erklären. Ich glaube, vielleicht sind wir oft ein bisschen zu unzufrieden mit dem, was wir haben. Die Franzosen sind da schon sehr, egal was du sagst, sie werden immer sagen, ja, das machen wir besser. Also für sie, wir schauen, glaube ich, gern nach außen. Ich finde das jetzt auch nicht so negativ. Bei uns zieht es viele ins Ausland, weil einfach Sprachen, andere Kulturen lernen und so weiter. Wir sind halt auch doch ein kleines Land, das muss man jetzt auch sagen. Wenn Franzosen haben von Meer bis Berge, die haben ja wirklich alles. Es ist ein wunderschönes Land, wenn man dort war, extrem sehenswert. Von dem her, glaube ich, können sie ja stolz sein auf ihr Land. Und warum das für uns nicht so ist, kann ich jetzt auch nicht wirklich erklären. Vielleicht, weil mir was mehr fehlt.
Aber prinzipiell siehst du als sehr, sehr weitgereiste und schon noch als sehr junge Dame das Schöne auch in Österreich logischerweise und dass wir schon auch stolz sein können. Also lernst du das vielleicht sogar von deinem Freund und von deinen Freunden in Frankreich, dass wir das noch viel mehr noch draußen tragen dürfen können, sollten auch, dass wir ein wunderschönes Landl haben?
Auf jeden Fall. Nein, ich bin sehr stolz, Tirolerin zu sein. Gerade ich bin in Innsbruck daheim mit unseren Bergen. Das ist schon, muss man schon sagen, das ist da jetzt, wo mein Freund trainiert, da ist jetzt Berge eher noch schwierig. Sie sind halt in die Vogesen und im Jura unterwegs. Da müssen wir uns wieder alle 10 Finger abschlecken, dass wir einfach so schöne Berge haben, wo wir Ja, man geht vor der Haustür raus und steht eigentlich schon drinnen. Und das geht bei einem, muss man schon sagen, schon ab. Aber wir kennen sicher, ja, wie du sagst, nur jetzt habe ich den roten Faden verloren. Was war die Frage
noch? Stolz sein auf unser Land, genau. Das nach draußen tragen.
Genau, das können wir sicher noch ein bisschen uns abschauen mehr vorher.
Wir sind zum Beispiel nicht nur wir, die wir Fans von dir sind, sage ich, wir sind nicht nur stolz auf deine sportlichen Leistungen, sondern ich schaue mir extrem gern immer deine Stories auf Instagram, auf Social Media an. Übrigens sagt meine Frau auch immer wieder super lässige Stories. Weißt du genau, wie viele Follower du momentan hast?
Oh Gott, ich glaube um die 60 oder 160.000.
Ich glaube, ich habe irgendwann jetzt einmal geschaut, sogar mehr.
Es sind, oder 260, ja, es ist ja, jetzt in letzter Zeit echt in die Höhe auf einmal geschossen, warum auch immer, ja.
Du hast Videos von teilweise über 1 Million Menschen, die deine Videos anschauen. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du siehst, okay, das Video, das performt, das geht ab wie die Post? Schaust du auf diese Zahlen?
Ja, schon, muss jetzt gestehen, schaue ich schon, weil es ist einfach ein cooles Feedback, dass das, was du machst, wirklich die Leute interessiert. Weil wenn du immer Videos einstellst und irgendwie es hat kaum Aufrufe, dann vielleicht motiviert es dich ja nicht so, dass du jetzt weitermachst. Aber durch das eben, dass wirklich in letzter Zeit habe ich echt ein paar Videos gehabt, die sehr gut waren, warum auch immer. Und das motiviert dann auch schon, dass man da weitermacht. Ja.
Der erste in dieser jetzigen dritten Serie von Bründel bewegt war ja der Stefan Rettenecker, der nordische Kombinierer, der letztes Jahr übrigens 13 oder 14 Mal am Podium gestanden ist. Und der Stefan hat gesagt, auf die Frage, was würde es gerne von der Anna wissen, lernen, hat er zu mir gesagt, wie motiviert sie sich immer wieder eben all diese guten Stories zu machen? Wie motivierst dich immer wieder? Sind es die Follower? Schon auch, oder? Wie du jetzt gesagt hast, das ist natürlich inspirierend, wenn da viele zuschauen.
Ja, ich meine, die Follower, das läuft halt irgendwie so mit. Also grundsätzlich mache ich es deswegen, weil es einfach auch für Sponsoren und so weiter sehr interessant ist. Man muss sagen, dass einfach Instagram, generell Social Media ist die neue Werbung. Und man kann da wirklich viel damit machen. Es ist ja kein Geheimnis, viele leben da davon. Also so diese Top-Influencer, die verdienen da auch nicht schlecht damit, gell? Und ja, durch das, dass ich zum Beispiel jetzt nicht in irgendeiner, also bin nicht Polizei, Zoll, Militär, für das habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Und muss man halt dann irgendwie ein zweites Standbein aufbauen, weil ja, mit dem Sport ist dann irgendwann einmal vorbei. Und wenn das halt so nebenbei geht und die Leute interessiert es, ja, dann warum nicht?
Spannend, das habe ich gar nicht gewusst. Du hast dich bewusst dagegen entschieden, obwohl du da natürlich eine Sicherheit hättest,
natürlich,
oder?
Ja.
Polizei, Zoll, Bundeswehr. Warum? Weil du eben den Auslauf brauchst für dich selber?
Ja, genau. Also ich bin wirklich gern daheim. Ich hole mir daheim auch wieder meine Kraft. Von dem her ist mir das ganz wichtig, einfach, dass ich da sozusagen meinen Auslauf habe. Und hauptsächlich auch jetzt wegen meinem Freund. Sonst hatten wir, glaube ich, die Möglichkeit nicht, dass wir uns öfter sehen und dass ich ja öfter nach Frankreich fahre, weil sonst ja, müsste ich immer halt Urlaub nehmen, aber so viele Urlaubstage habe ich dann leider auch wieder nicht. Von dem her habe ich mich da einfach ja bewusst dagegen entschieden und gehe da halt ein bisschen einen anderen Weg vielleicht wie andere.
Dich eint eigentlich einiges mit Manuel Feller. Punkt eins, wo er auch jemand, der sehr viel Heimweh hatte, früher zu Schulzeiten. Und Punkt zwei, war er beim Bundeswehr aber nur ganz kurz, dann wollte er Urlaub und da war aber militärische Woche und dann hat er gesagt, na, dann lass es gleich, ich brauche die Freiheit. Ja, also das eint irgendwie mit Manuel Feller. Planst du eigentlich deine Stories im Vorhinein oder passiert da sehr, sehr viel spontan?
Stories sind recht spontan. Also ich muss sagen, bei den Trainings filmt der Papa sowieso immer mit. Die dienen schon hauptsächlich eigentlich diese Videos zur Technikanalyse. Aber wenn dann ein gutes dabei bin, ja, dann schneide ich es halt zusammen und stelle es gleich in eine Story ein. So Reels sind dann schon wieder eher geplant. Also ich schaue schon viel so gern selber Videos an auf Instagram. Ich meine, manchmal verirrt man sich da eh leider ein bisschen. Und versuche halt dann so ja kreative Sachen auf dem Biathlon irgendwie umzubasteln. Und ja, ich habe, muss ich echt sagen, von meinen Eltern da viel Unterstützung. Die Mama schickt mir einmal wieder Videos ein und sagt, wow, schau, wir haben mittlerweile schon so eine Collection, wo wir die ganzen Videos uns gegenseitig schicken und dann halt, ja, setzen wir zusammen und sagen, ja, okay, das und das und das könnte man machen. Und so das kreative Auge und das Zusammenschneiden habe dann eher ich. Und die Mama ist da echt gut im Filmen, muss ich sagen. Also die hilft mir halt bei den kreativen Videos und der Papa ist dann ja, die Trainingsvideos macht der Papa.
Wobei ich sowieso an alle unsere Hörer mal eine Bitte aussprechen möchte. Und zwar, ich habe die ja natürlich schon früher durch den Sport wahrgenommen, aber ich war immer richtig happy und habe mich schon immer auf Weihnachten gefreut, wobei ich mich sowieso auf Weihnachten freue. Aber da gab es immer diese musikalischen Videos von der Mama, von der Katrin, von der Schwester Lara, glaube ich.
Genau.
Und von dir, wo auch unglaublich viel Kreativität eingeflossen ist, wo jeder ein Musikinstrument gespielt hat und der Hund, glaube ich, war noch dabei und. Also kommt die Kreativität schon von der Mama?
Ja, würde ich schon sagen. Von der Mama kommt generell auch das ganze Musikalische. Auch meine Oma war sehr kreativ. Also wir haben als Kinder immer mit ihr gebastelt und so. Also vielleicht, ich glaube, das kommt eher so von der Mama-Seite. Ne?
Ab welchem Output bist du jetzt zufrieden, wenn du so Reels machst, wo sagst du, okay, der geht richtig gut ab?
Von die Views her jetzt meinst du, ja. Mittlerweile bin ich echt, wenn es unter 100.000 hat, nicht mehr zufrieden, Aufrufe. Also mittlerweile bin ich ja eher auf der Real-Seite, also so Beiträge, das hat aber ein bisschen mit Algorithmus jetzt von Instagram zu tun. Also Instagram, ja, die fokussieren sich eher auf jetzt Videos und zieht sich alles eher in die Länge. Und von dem her bin ich bei die Reels, so um Likes und so geht's mir gar nicht, sondern eher, wie viele Leute sehen das. Und wenn es jetzt nicht die 100.000 erreicht, bin ich schon gar nicht mehr ganz so zufrieden.
Also bitte Zuhörer weitersagen, dass wir die 100.000 Zuhörer auch mindestens erreichen. Und mach du viel Werbung auf Instagram, auf deinen Seiten. Was könnt ihr vielleicht da noch nachfragen? Und zwar, du zeigst bei deinen Reels auch schauspielerische Qualitäten. Also du spielst schon mit dem Publikum, mit einem Augenaufschlag, mit der Gestik, mit der Mimik. Schauspielerin, wäre das was? Also gefühlt würde ich sagen, du hast Talent.
Ob ich Talent habe, weiß ich nicht. Aber es war immer ein kleiner Traum. Wir haben einmal so ein Musical gemacht in der Schule, König der Löwen. Und es hat mir so Spaß gemacht. Und kann man das auch in Zukunft noch vorstellen, mal in so einem Theater oder so? Also würde ich jetzt nicht nein sagen.
Liebesfilm, Thriller, Horror, Science Fiction?
Ich bin eher so Krimi.
Krimi?
So, ja genau, Castle und Monk, das sind so meine Richtungen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Monk, glaube ich, kennt
Monk
man schon.
Monk kenne natürlich, ja. Wem folgst du eigentlich von den Social Media Protagonisten, von den Stars? Gibt's da welchen?
Also Sportler meinst du?
Oder überhaupt darüber hinaus, gar nicht nur im Sport?
Boah, ich muss jetzt sagen, so ich schaue schon, dass ich meine Seiten eher sportlich halte, also ich folge jetzt nicht wirklich irgendwie Schauspieler oder so. Ich glaube jetzt die Megastars, die ich folge, ist Magdalena Neuner, Marta Foucault, also sowas hauptsächlich im Biathlon-Sport. In Duplantis natürlich als großer Fan. aber sonst muss ich sagen, jetzt so außerhalb des Sports folge jetzt nicht. Ich schaue schon gerne die Videos oft an, man kriegt sie ja oft vorgeschlagen auf der Suchleiste, warum auch immer. Und das schaue ich mir dann schon gerne an. So Emma Watson zum Beispiel, ganz ein großer Fan, Harry Potter sowieso. Aber jetzt, ja, direkt folgen tue ich keinem.
Lisa Maria Schiffner, Österreicherin, sehr, sehr.
Kenne ich auch, ja, genau. Folge jetzt aber auch nicht. Ich sehe ab und zu schon mal ihre Beiträge. Ist aber auch, muss ich sagen, also echt ein großes Vorbild, einfach so, wie sie es durchzieht. Ja.
Weißt du, warum ich die anspreche? Weil die verdienen natürlich richtig gutes Geld da. Und du bist natürlich, oder Werbekunden werden natürlich auch auf dich aufmerksam. Da ist einmal dieser sportliche Erfolg, aber auf der anderen Seite eben auch diese Mega-Videos. Bekommst du da schon Feedback von der Wirtschaft, dass die auf dich zukommen und dass du merkst, hallo, ich bin zwar Sportlerin mit Leib und Seele, aber ich kann mich vielleicht ablenken mit dieser anderen Welt und kann auch da Geld verdienen. Merkst du das?
Ja, schon. Es ist halt oft, ich würde jetzt nicht sagen, dass da der Sport jetzt im Weg steht, aber es sind halt oft so Sachen, wo ich mir denke, na, das passt jetzt überhaupt nicht zu mir. Keine Ahnung von Gesichtsprodukte und so weiter, also Beauty-Produkte, wo ich sage, dann weiche ich total, mein Account ist ein Sportler-Account und ich will da, ich will als Sportlerin auftreten. Das kommt dann einfach unauthentisch, wenn ich jetzt für irgendein Beauty-Produkt zum Beispiel Werbung mache. Es kämen auch viel so Gewandanfragen und so weiter. Wir sind perfekt von Löffler ausgestattet. Also ja, dann kann ich dann sage ja meistens nein. Oder ja, von dem her, ja, man kriegt schon viele Anfragen. Man muss ja dann immer ein bisschen so aussortieren, was kann ich brauchen, was darf ich überhaupt vom Verband aus und so weiter.
Machst du das selber oder hast du ein Management im Hintergrund?
Nein, ich mache es wirklich momentan alles selber, ja. Ich würde nämlich selber gerne ein bisschen Richtung Management vielleicht einmal gehen. Von dem her mache ich es selber.
Mhm. Okay, das heißt, du machst die Instagram-Postings selber und du machst da im Hintergrund das ganze Wirtschaftliche selber.
Ja, E-Mails mag ich ganz gern.
Ja?
Alles selber.
Okay, Rechnung schreiben auch gern?
Ja, mag ich auch ganz gern.
Das ist fein, oder? Wenn man dann weiß, okay, ich kann da ein paar Nullen jetzt dazu schreiben und ich bekomme irgendwann Geld.
Nein, ich muss echt, also so Papierarbeit, das ist für mich Horror eigentlich.
Horror?
Nein, ich mag es wirklich, das war jetzt ironisch gemeint. Ich mag es wirklich nicht gern. So E-Mails ist. Oh, das, von dem drucke ich mir echt so lang meistens. Aber irgendwie, es gehört halt dazu. Mein Beruf ist Sportlerin. Ich muss auch was anderes für den Kopf manchmal tun. Und das ist halt ja, mir jetzt sozusagen selber managen, ist ja auch eigentlich ein kleiner Beruf, kann man sagen. Und finde ich auch wichtig, dass man einmal Seiten hat, die man vielleicht nie so gern macht. Ja.
Du hast jetzt schon zweimal den Namen Duplantis erwähnt, eben der Stabhochspringer, der Weltrekordmann. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, wie du ihn zum zweiten Mal erwähnt hast, der gibt ja seiner Freundin, glaube ich, immer bei jedem Wettkampf die Blumen. Irgendwann habe ich das einmal gelesen. Also sehr, sehr romantisch. Ist dein Schatzl der Emil oder wie sind die Freunde noch?
Mimi.
Ist er ein Romantiker?
Es geht, ich habe es einem lernen müssen. man meint einfach eigentlich, dass die Franzosen sehr romantisch sind, weil Paris und so weiter.
Aber
Stadt der Liebe. Stadt der Liebe, eben. Aber ich muss sagen, ich muss jetzt auch dazu sagen, Blumen sind nicht so meins. So Orchidee vielleicht, mit der habe ich noch Freude, aber so ein Blumenstrauß, nein, das brauche ich nicht unbedingt. Von dem her ist es vielleicht bei mir eher ein bisschen schwer. Mit Schokolade, das zirkt immer, aber es ist eher selber romantisch. Es wäre besser, sagen wir mal so.
Bist du romantisch? Bei ihm?
Vielleicht auch nicht. Wohl, ja, das ist jetzt Ansichtssache. Mehr wie er, das auf jeden Fall.
Wie lange seid ihr jetzt zusammen eigentlich?
Im November sind es dann 3 Jahre schon.
Im November sind es 3 Jahre. Schöne Urlaube schon gehabt, glaube ich, gell?
Ja, letztes Jahr Thailand, das Jahr waren wir Dubai und Seychellen, also ja.
Jetzt bin ich aber eigentlich wieder vom Thema abgedriftet, während du plantest. Ich wollte nur ein paar andere Sachen erwähnen. Eben bei der Galanacht des Sports bist du jetzt schon ein paar Jahre im Einsatz gewesen als Storytellerin, eben weil du das Social Media so beherrschst. In den kommenden Jahren wirst du nicht mehr nur Storytellerin sein, sondern vielleicht sogar mal irgendwann Sportlerin des Jahres. Also du willst Olympiasiegerin werden, du willst Weltmeisterin werden. Bedeuten dir eigentlich so Auszeichnungen was?
Ja, schon sehr, gerade so wie die Sportgala, das Emi war da eigentlich live dabei, hab da wirklich hinter die Kulissen und überall schauen dürfen und ich hab dann immer gesagt, wow, es ist schon cool, wenn du da dann einmal selber oben stehst auf der Bühne und vielleicht auch Auszeichnung kriegst. Also es ist auf jeden Fall ein großes Ziel, einmal Sportlerin des Jahres zu werden. Das ist natürlich die größte Auszeichnung bei uns in Österreich, was man eigentlich kriegen kann als Sportlerin.
Was spannend ist, du hast schon heute erwähnt, du bist teilweise introvertiert. Auf der anderen Seite bist du aber schon eine, die dann auch wieder gerne im Rampenlicht steht, oder? Also ich will jetzt nicht sagen, das Wort Rampensau, das ist jetzt vielleicht negativ behaftet, soll es aber überhaupt nicht sein. Aber du bist eine, die sich schon gern zeigt.
Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, einfach an meinem Beruf. Sportlerin, man muss sich irgendwie zeigen, man muss präsent sein, man muss seine Sponsoren präsentieren. Ob ich es gern tue, also ich muss mir schon sagen, ich muss mich da schon oft überwinden. Ich habe jetzt eben gerade zum Beispiel die Promi-Millionen-Show gemacht. Das war dann schon so, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ich bin da doch noch viel zu wenig irgendwie bekannt. Was ist, wenn ich mich da blamier? Also ist mein Kopf, da rattert es dann schon durch. Und ich muss dann sagen, grundsätzlich, wie ich dann dort war, denke ich mir schon, oh, daheim auf der Couch war es jetzt irgendwie arg gemütlich und ein bisschen entspannter. Also so vom Stress her und von Nervosität her bin ich eigentlich überhaupt keine Rampensau. Also ja, bin lieber daheim, wie gesagt, bei meiner Familie und vermeide eigentlich eher so Stresssituationen und also Menschen, Massen und so weiter. Also da tue ich mir sogar eher schwer, würde ich sagen.
Übrigens, du hast unglaublich performt und abgeschnitten da bei der Millionenshow. Das hat schon Spaß gemacht. Am Ende war es, glaube ich, wirklich lässig, oder?
Ja, nein, es war echt. Meistens ist dann eh so, ich mache mir zuerst viel zu viel Gedanken und dann kommt es meistens eh anders. Es hat voll viel Spaß gemacht. Der Armin war wirklich so ein cooler Typ und voll nett. Und generell das ganze Team, die Eva, Lara, Lukas, alle, die da waren, war wie eine kleine Familie. Es war echt lustig. Wir haben voll viel Spaß gehabt.
Guter Typ, Ralf Hasenhüttl.
Ralf war eben auch dabei. Ralf war wirklich, seine Frau war dabei. Die haben auch mit Emily die ganze Zeit gequatscht, weil mein Freund war als Begleitung mit. Also es war wirklich total nett, das ganze Team. Ja.
Hat er eins sagen können? Versteht er eigentlich schon so gut Deutsch?
Emily kann mittlerweile nicht schlecht Deutsch, aber die Show war dann doch ein bisschen schwer für ihn. Es hat auch recht lang gedauert. Ich glaube, wir waren 3 Stunden im Studio. Ja, da ist er irgendwann armiert worden, glaube ich. Nicht mehr so viel mitkriegen.
Der Stefan Rettenegger war ja das letzte Mal bei uns und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende der Sendung und der hat, unter anderem hat man bei ihm gemerkt, der schaut sehr viel nach rechts und nach links. Also da ist natürlich der Sport, das ist der Fokus, aber der hat ein gutes Wissen rechts und links. Bist du wirtschaftlich, politisch interessiert?
Nein, was jetzt Wirtschaft, Politik, das waren eher ein bisschen so meine Themen, wo ich am meisten Angst gehabt habe bei der Show. Ich bin eher Biologie interessiert. Alles, was mit Tiere oder so Evolution und so weiter, das hat mich so interessiert. Und wenn ich könnte, würde ich ja sofort das Studium machen. Aber das ist halt neben dem Spitzensport nicht ganz so leicht.
Weißt du, warum ich frage? Weil Taylor Swift hat jetzt vor ein paar Tagen, hat sie sich geoutet und hat gesagt, übrigens schon zum wiederholten Mal, sie setzt politisch in dem Fall auf Kamala Harris und nicht auf Donald Trump. Unglaublich viel wurde darüber berichtet. Könntest du dir das vorstellen, wenn du den nächsten Bekanntheitsstep vielleicht auch sportlich schaffst, dass du irgendwann mal dich vielleicht sogar politisch outest, einsetzt und deine Meinung kundtust?
Politisch eher nicht, nein. Also da sind wir jetzt überhaupt nicht drin. Muss auch sagen, Politik beschäftige ich mich viel zu weniger damit. Hat mir gerade was Geschichte und so angeht, hat mich in der Schule auch schon nie interessiert. Also wenn ich mich für irgendwas einsetzen würde, wäre es in Zukunft einfach echt gerade Richtung Afrika, da ein bisschen mithelfen und so weiter, mal in das Land reisen und da aktiv mithelfen, das würde mich zum Beispiel voll interessieren. Oder auch so Tierartenschutz und so weiter. Da sehe ich mich eher als wie jetzt in so politische Themen, muss ich sagen. So ein bisschen wie Coldplay eigentlich. Ich finde, die machen das ganz cool. So die Meere säubern, Flüsse säubern, egal. Also einfach ein bisschen so Umwelt und so weiter.
Dominik Thiem hat sie für das und setzt sie für das übrigens auch sehr ein und hat sie das in seiner gesamten Sportkarriere. Also in diese Richtung könntest du positiv abdriften, oder?
Ja, genau.
Dann würde ich sagen, danke, sind eh schon am Ende angelangt. Mhm. Ganz kurz vielleicht noch, es steht eine Weltmeisterschaft ins Haus in Lenzerheide in der Schweiz, dann Olympische Spiele in Antholz und möglicherweise Heim-WM in Hochfilzen. Also 3 riesen Geschichten stehen in den kommenden Jahren vor der Haustür. Vorfreude, glaube ich, sehr groß, oder? Du bist so jung, es geht ja noch so viel.
Auf jeden Fall. Jetzt ist einmal eigentlich Antholz so das große Ziel, muss ich sagen, Lenzerheide. Nächste Saison habe ich mir jetzt gar nicht nur so viel vorgenommen. Natürlich will mein Podium und so weiter erreichen, aber jetzt so große Events, was jetzt in der Lenzerheide passiert, entweder passiert es oder es passiert nicht. Aber Antholz ist auf jeden Fall das große Ziel von mir.
Anna, dann sage ich danke fürs Vorbeischauen. Übrigens, der nächste Gast bei uns wird Stefan Kraft sein. Einer, der unglaublich viel schon erreicht hat. Gibt es irgendeine Frage, die ich ihn stellen kann, soll? Was interessiert dich vom Stefan?
Wie er so cool bleiben kann, wenn er weiß, er sitzt da ganz allein nur oben und er weiß, es geht jetzt um Gold.
Genau diese Frage werden wir an Stefan stellen. Danke dir, Anna. Alles Gute, bleib gesund.
Ich sag danke.
Ein gutes Immunsystem und mögen deine Wünsche und Träume von Olympiasieg, Weltmeisterschaftssieg, Weltcupsiege und so weiter in Erfüllung gehen. Danke dir.
Danke, Stefan. Danke für die Einladung.